SWR 2 Wissen.
Die teilende Gesellschaft.
Der teilende Mensch.
Von Martin Hubert.
Die Savanne im Norden Namibias. Eine karge Graslandschaft, in der zwischen vereinzelten Baumgruppen einfache Hütten stehen. Hier leben die Hayom, eine Jäger-Sammlergesellschaft, die uralte Traditionen in die heutige Zeit hinübergerettet hat.
Es ist so, dass Ressourcen verteilt werden unter den Hayom in einer sogenannten Demand-Share-Kultur, also in einer Kultur, in der ich im Grunde das Recht habe, alle Gegenstände, die sich im Moment in ihrem Besitz befinden, für mich zu beanspruchen.
Eine faszinierende Kultur gemeinschaftlichen Teilens. Daniel Hauen, Professor für kindliche Entwicklung und Kultur an der Universität Leipzig, hat sie in mehreren Projekten erforscht.
Das heißt, ich könnte auf Sie zukommen und sagen, geben Sie mir mein Mikrofon. Auch wenn Sie das Mikrofon im Moment in der Hand halten und Sie das auch zu Ihrem Besitz zählen würden, gehört es Ihnen im Grunde nicht mehr als mir. Wenn jeder jederzeit das Recht hat, nach allen Dingen zu fragen, dann verteilen sich die Dinge ungefähr gleich über alle hinweg. Das ist im Grunde so das zugrunde liegende System.
Jeder teilt im Prinzip alles mit jedem. In vorzivilisatorischen Jäger-Sammlergesellschaften war das gang und gäbe. Heute dagegen, im Kapitalismus, dominiert ein individuelles Besitz- und Konkurrenzdenken. Zunächst einmal will jeder die eigenen Ressourcen erhöhen und verteidigen. Wer mehr besitzt, hat auch mehr Macht und einen höheren Status. Ganz zurück in den Zustand der Jäger-Sammlergesellschaften wird es die Menschheit wohl nicht mehr schaffen. Aber die Kritik am egoistischen Charakter des Kapitalismus ist fast so alt wie er selbst. Lässt er sich sozialer gestalten? Wie viel von dem alten Erbe der Jäger-Sammlergesellschaften, von ihrem natürlichen Bedürfnis zu teilen, steckt noch im Homo sapiens, nachdem sein Ich und sein Eigentum immer wichtiger geworden sind? Wie lässt es sich reaktivieren? Zahlreiche Experimente suchen Antworten auf solche Fragen.
Wir befinden uns auf dem Weg zum Laboratorium für experimentelle Wirtschaftsforschung.
Holger Gerhardt vom Center for Economics and Neuroscience der Universität Bonn führt den Besucher über mehrere Treppen tief in den Untergrund eines Hochschulgebäudes. Der Weg geht an kahlen Wänden vorbei zu einer grauen Kellertür.
Wir verfügen über 24 Computerarbeitsplätze mit Trennwänden zwischen den einzelnen Computern. Das heißt, jeder Proband und jede Probandin kann in einem eigenen, abgeschlossenen kleinen Raum sitzen, sodass Kommunikation zwischen den Teilnehmern nicht möglich ist, außer auf die Weise, die wir ihnen vorgeben. Die Zuordnung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern miteinander erfolgt in aller Regel zufällig.
Weltweit spielen in solchen Laboren zufällig zusammengewürfelte Versuchspersonen seit Jahren um Geld. Und seit es diese Experimente gibt, dringt aus den kühlen Arbeitsstätten immer wieder dieselbe warme Botschaft.
Es gibt eine große Mehrheit von Probandinnen und Probanden, die eben bereit sind zu teilen, auch wenn sie es nicht müssen.
Professor Armin Falk, einer der Direktoren dieses Bonner Forschungszentrums.
Das ist nicht nichts, erstens mal.
Professor Matthias Sutter, Professor für experimentelle Ökonomie der Universität Köln, ist ebenfalls einer der führenden Wissenschaftler auf diesem Gebiet. Lange Zeit verstanden die Wirtschaftswissenschaftler den Menschen als sogenannten Homo economicus, der immer danach strebe, seinen Nutzen und seinen Gewinn zu maximieren. Wenn Menschen aber auch dann mit anderen teilen, wenn sie es gar nicht müssen, sei diese Auffassung überholt, meint Sutter. So schön das klingt, lässt sich daraus schon folgern, dass der Mensch wirklich ein inneres Bedürfnis zum Teilen besitzt?
Das ist ein bisschen die Frage, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet.
Blickwinkel 1, das sogenannte Ultimatumspiel.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sitzen nun an ihren Plätzen. Sie dürfen die Kabinenvorhänge nun zuziehen. Und dann legen wir los.
Sie bekommen als Versuchsperson 100 Euro in die Hand. Diese Summe dürfen Sie beliebig zwischen sich und einer zweiten Versuchsperson aufteilen. Die andere Versuchsperson kann die angebotene Summe ablehnen. Wenn sie es tut, bekommen sie beide nichts. Wählen sie den Betrag, den sie teilen möchten.
Im Ultimatumspiel geben die meisten Anbietenden etwa 40-50% ihrer Summe an den anderen weiter. Und die Nehmenden lehnen Angebote, die unter 30% liegen, entrüstet ab. Sie verzichten lieber auf das Geld, weil sie meinen, hier werde unfair geteilt. Das Ultimatumspiel ist das oft zitierte Paradebeispiel dafür, dass Menschen nicht rein egoistisch tauschen und teilen. Weil der Bietende das ahnt, hält er das Angebot hoch genug, um seinen Spielpartner nicht zu einer Ablehnung zu provozieren. Blickwinkel 2. Das Diktatorspiel.
Sie bekommen als Versuchsperson 100 Euro in die Hand. Wieder dürfen Sie die Summe beliebig zwischen sich und der zweiten Versuchsperson aufteilen. Doch diese hat nun keine Möglichkeit, das Angebot abzulehnen. Sie muss es akzeptieren, wie niedrig es auch sei. Wählen Sie den Betrag, den Sie teilen möchten.
Jede dritte Versuchsperson handelt im Diktatorspiel als reiner Nutzenmaximierer. Da die Anbieter nichts zu verlieren haben, haben sie auch keine Hemmungen, das gesamte Geld zu behalten und den anderen leer ausgehen zu lassen. Sie haben ja nichts zu verlieren. Und auch diejenigen, die teilen, geben sich selbst mehr als dem anderen. Armin Falk zieht aus dem Ultimatum und dem Diktatorspiel daher ein nüchternes Resümee.
Wir haben im Grunde genommen das gesamte Typenspektrum von sehr eigennützigen Personen, die überhaupt nicht bereit sind, irgendwas abzugeben oder zu teilen, bis hin zu sehr großzügigen, altruistisch veranlagten Menschen. Und dazwischen haben sie eben alle möglichen Schattierungen und Variationen. Also zu sagen, der Mensch ist so oder der Mensch ist so, ist grundsätzlich immer falsch.
Es gibt also persönliche Hintergründe und womöglich soziale Bedingungen, die das Verhalten und die Einstellung zum Teilen beeinflussen. Wie stark ist dabei der Einfluss der frühen Jahre? Wie entwickelt sich im Lauf des Lebens die Einstellung, etwas als mir gehörig zu betrachten und wie die Fähigkeit zu teilen?
Hello, my name is Panda. Hello, my name is Monkey.
Patricia Kanngießer vom Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie hat früher einige Studien in Großbritannien durchgeführt und spielt dem Besucher gern diese englischen Videos vor. Die Stimmen aus dem Video, die eben zu hören waren, gehören beweglichen Puppen, einem Panda-Bären und einem Affen. Patricia Kanngießer setzt sie ein, um herauszufinden, wann Kinder etwas als Eigentum betrachten, das man nicht so ohne weiteres mit anderen teilt. Und zeigt dazu zunächst ein anderes Video.
Ein 3-jähriger englischer Junge und eine Frau sitzen an einem Tisch. Außerdem Patricia Kanngießer, die eine große Puppe in den Händen hält, sie bewegt und ihr die Stimme leiht. Der Junge, die Frau und die Puppe malen jeder ein Bild. Als sie fertig sind, schwärmt die Puppe davon, wie schön die Bilder des Jungen und der Frau sind und versucht, sie sich zu grapschen. Der Junge protestiert empört, nimmt sein Bild und entfernt sich vom Tisch, um das Bild vor der Puppe in Sicherheit zu bringen.
Patricia Kanngießers Deutung.
Was das eben sehr deutlich zeigt, ist, dass Kinder schon mit 3 Jahren ein Verständnis haben, was Eigentumsregeln angeht. Und das eben nicht nur in Bezug auf ihre eigenen Dinge. Also da erwartet man, dass man da reagiert und empört reagiert, wenn jemand versucht, Sachen wegzunehmen, die mir gehören. Sie machen das, was viel wichtiger ist, sie machen das eben auch für dritte Parteien. Was wir als Indiz dafür werten, dass Kinder schon eine Vorstellung von Eigentumsregeln haben, die über das eigene, das gefällt mir nicht, hinausgehen, das sind eben Regeln, die für uns alle gelten. Die gelten für uns alle in der Gruppe und nicht nur für mich.
Gibt es aber schon bei kleinen Kindern unterschiedliche Kriterien dafür, wann etwas jemandem gehört? Patricia Kanngießer spielt noch einmal das erste Video mit der Panda- und der Affenpuppe vor. Diesmal aber auf Japanisch, denn sie hat das Experiment auch in Japan durchgeführt.
Ein Panda-Bär und ein Affe treffen sich. Der Panda hat einen kleinen Batzen Knetmasse mitgebracht und sagt, das ist meiner. Der Affe nimmt sich den Batzen und fängt an, daraus eine Figur zu modellieren. Dann sagen beide Puppen, oh, das ist toll, das möchte ich behalten. Frage an die Kinder, die das Video sehen, wem gehört die modellierte Knetfigur? der Panda oder der Affenpuppe?
Wenn ich jetzt zum Beispiel die Knetmasse nur hinlege und damit nur kurz spiele, dann sagen sie, nee, ganz klar, das gehört dem, der die Knetmasse mitgebracht hat. Aber wenn sozusagen Arbeit investiert wird, da was verändert wird, sogar kreativ was gestaltet wird, dann erkennen Kinder das an und sagen, das gehört jetzt dem, der dort Arbeit investiert hat.
Eigene Leistung und Arbeit sind offenbar schon für kleine Kinder ein wesentliches Kriterium, um Eigentumsansprüche zu begründen. Was aber, wenn das Kriterium Leistung gar keine Rolle spielt? 2 Spiele für Kinder, in denen es ums Teilen geht.
Du hast ein paar Bonbons und kannst sie mit einem anderen Kind nach bestimmten Regeln teilen. Erstes Spiel, entscheide dich, ob du gleich teilen willst oder egoistisch. Je ein Bonbon für dich und das andere Kind. Oder ein Bonbon für dich und keines für den anderen. 2. Spiel. Entscheide dich, ob du gleich teilen willst oder zum Vorteil des anderen. Jeweils ein Bonbon für dich und den anderen. Oder ein Bonbon für dich und 2 Bonbons für das andere Kind.
Im Jahr 2008 zeigte eine Studie an über 200 Kindern zwischen 3 und 8 Jahren, dass bei diesen Spielen die Tendenz zum egalitären Teilen mit dem Alter extrem zunahm. Jüngere Kinder denken noch eher egoistisch, ältere teilen eher 1:1. Eine menschliche Disposition? Matthias Sutter hat die Spiele im Jahr 2013 erneut spielen lassen, diesmal aber mit 8- bis 18-Jährigen.
Und was wir jetzt sehen ist, dass jetzt plötzlich die Bedeutung von Gleichheit wieder relativ gesehen abnimmt. Und was zunimmt, ist der Wunsch, den Kuchen groß werden zu lassen und damit auch dem anderen mal was Gutes zu tun. Also die Situation, die entscheidende, die wirklich den großen Unterschied ausmacht, ist jene 1:1 versus 1:2, 2 für den anderen. Und da, je älter die Kinder werden und Jugendlichen werden, umso eher sind sie gewillt, 1:2 zu akzeptieren.
Auch hier sollte man jedoch nicht zu früh jubeln, meint Matthias Sutter. Denn diejenigen, die dem anderen Kind 2 Geschenke gaben und sich selbst eines, opferten ja nichts. Wie bei der Alternative 1 für mich und 1 für dich, erhielten sie bei 1 für mich und 2 für dich ein Bonbon. Allerdings sorgten sie dafür, dass der Kuchen, der insgesamt verteilt wurde, größer war.
Da könnte tatsächlich vielleicht auch unsere Gesellschaftswirtschaftsform eine Bedeutung spielen, dass unsere Jugendlichen, sagen wir mal die so Mittelstufe oder Oberstufe praktisch sind, dass die lernen, dass es uns allen besser gehen kann, wenn wir schauen, dass wir effiziente Verteilungen finden.
So viel wie möglich, so effizient wie möglich verteilen, solange man selbst dabei nicht schlechter wegkommt. Ist das Motiv, das westliche Jugendliche beim Teilen beeinflusst, je älter sie werden? Ein Mix also zwischen altruistischem Denken, Wachstumsdenken und dem ethischen Prinzip »Vergeude nichts«? Eine interessante These, die aber durch zusätzliche Studien erst noch gestützt werden müsste. Matthias Sutters Untersuchung hat aber auf jeden Fall noch ein anderes negatives Ergebnis gezeigt.
Was wir sehen ist, dass die Bereitschaft, weniger zu bekommen als jemand anderer, deutlich größer ist, wenn die Versuchspersonen wissen, dass diese andere Person aus einer eigenen Gruppe kommt. Wie auch immer die jetzt genau definiert ist. In unserem Fall war die so definiert, dass es Schüler, Schülerinnen aus der eigenen Schulklasse waren. Und das bestätigte ganz viel aus der sozialpsychologischen Gruppenforschung, die wir kennen, dass so einfache Gruppenverbände, da reicht ja oft, wir sind in derselben Klasse, ja, dass die dazu führen, dass man innerhalb dieser Gruppen kooperativer sich verhält, großzügiger verhält und gegenüber anderen Mitgliedern, die eben dieses Fähnchen der eigenen Gruppe nicht haben, dort weniger großzügig ist.
Dass Menschen Mitglieder der eigenen Gruppe oder Ethnie besser behandeln als Fremde, ist altbekannt. Sutters Ergebnisse zeigen, dass sich dieser Trend vor allem im Teenageralter verstärkt. Gelten diese Ergebnisse nur für die westliche Kultur oder sind sie universell? Eine Antwort auf die Frage hat der Leipziger Erziehungswissenschaftler Daniel Haun wiederum im Ultimatumspiel gefunden. Nochmal die Regel:
Eine Person hat 100 Euro und gibt einen Anteil davon einer zweiten Person. Wenn allerdings die zweite Person diesen Anteil ablehnt, gehen beide leer aus.
Also es gibt sehr große Unterschiede, sowohl in den Angeboten, die gemacht werden, als auch in den Angeboten, die üblicherweise abgelehnt werden. Wenn Sie also hier bei uns ein Angebot machen wollen, das in der Regel angenommen wird, dann müssen Sie irgendwas anbieten, was sich an die Hälfte annähert. Wenn Sie jetzt unter 30% gehen, können Sie davon ausgehen, dass es in der Regel abgelehnt wird. Es gibt Kulturen, in denen wird in der Regel nicht mehr als 20% angeboten. Und es gibt andere Kulturen, in denen werden Angebote so hoch wie 50-60% immer noch abgelehnt. Also es ist wirklich eine starke Variabilität da.
Um genauer zu verstehen, wie kulturelle Unterschiede das Teilen beeinflussen, stellte Daniel Hauen gemeinsam mit der Psychologin Marie Schäfer Kinder vor eine Verteilungsaufgabe.
Freudig überraschte Kinder bekommen jeweils eine Kiste voller Murmeln überreicht. Sie sollen sie öffnen und die Murmeln so schnell wie möglich auffädeln. Für jede aufgefädelte Murmel gibt es ein Geschenk. Die Kinder öffnen die Kisten und sind verdutzt. Die Murmeln sind ungleich verteilt. In einigen Kisten sind 7 oder 9 Kugeln, in anderen nur 1 oder 3. Die Kinder sollen selbst untereinander aushandeln, wie sie damit umgehen.
Daniel Hauen und Marie Schäfer spielten das Spiel zunächst mit Kindern aus 2 Jägersammlergesellschaften, die eine egalitäre Kultur besitzen und ihre Ressourcen gemeinschaftlich nutzen. Unter ihnen waren auch die Hayom aus Namibia. Außerdem spielten sie es mit Kindern einer kenianischen Bauerngesellschaft, bei der die Menschen zwar auch stark auf die Gemeinschaft angewiesen sind, sich aber schon weitgehend selbstständig versorgen. Und sie spielten es mit Kindern einer Hirtengesellschaft in der Zentralafrikanischen Republik, bei der die Größe einer Herde dem Besitzer einen höheren sozialen Status verleiht, wo also Standesunterschiede nach außen deutlich sichtbar sind.
Was wir dann gefunden haben, ist, dass Kinder also über alle der Gruppen weg mit dem Alter immer stärker zu Gleichverteilungen neigen. Also zum Ausgleich dieser Ungerechtigkeit neigen, das ist aber wesentlich stärker so in den beiden Jäger-Sammlergruppen als im Vergleich zu den anderen Populationen. Man sieht die Unterschiede schon in den 4-Jährigen, also die 4-Jährigen Jäger-Sammler teilen auch schon zu einem größeren Ausmaß gleich oder gleichen diese ungerechte Verteilung stärker aus als in den anderen Gruppen, aber selbst das steigt also mit dem Alter auch noch an.
Schon feine Unterschiede innerhalb nicht-westlicher Kulturen wirken sich also auf das Verhalten beim Teilen aus. Hauen und Schäfer konnten den Einfluss der Kultur und sozialen Umwelt noch in einer weiteren Studie bestätigen. Sie untersuchten, wie Kinder die Leistung anderer Kinder berücksichtigen, wenn sie das Ergebnis ihrer Arbeit verteilen sollten.
Kinder bekommen eine Angel in die Hand gedrückt und sollen mit ihr Würfel aus einem Behälter herausfischen. Die Würfel werden auf einen Haufen geworfen und am Ende des Spiels gegen eine Belohnung ausgetauscht. Die müssen die Kinder dann unter sich aufteilen.
Auch hier zeigten sich Unterschiede zwischen den deutschen Kindern, den Kindern egalitärer Jäger-Sammlergesellschaften und den Kindern der kenianischen Samburu.
Da ist also so, wenn wir mit den deutschen Kindern anfangen, dass Kinder nicht nur diese unterschiedliche Leistung berücksichtigen, sondern sie berücksichtigen sie auch genau proportional. Das heißt, wenn einer 3/4 der Ressource beigetragen hat oder andere nur 1/4, dann bekommt der Erstere auch 3/4 der erwirtschafteten Ressourcen.
Die Kinder der Jäger-Sammlergesellschaften dagegen berücksichtigten die unterschiedlichen Leistungen nur sehr wenig und verteilten die Ressourcen möglichst gleich. Und wieder anders verhielten sich die Kinder aus der bäuerlichen Gesellschaft der Samburu.
Wenn wir jetzt zu den Samburu gehen, da ist die Situation vollkommen anders. Was auch immer die Verteilung der Kinder strukturiert, ist es auf keinen Fall, wer mehr geleistet hat. Das heißt, in der Regel ist es so, dass eins der Kinder fast alles bekommt und es ist nicht der, der mehr geleistet hat, sondern eben einer von den beiden. Es ist der, der mal schneller ist oder der, der sich in dem Moment mehr durchgesetzt hat. Aber es findet also sehr, sehr selten eine Gleichverteilung statt und die Verteilung, die man sieht, sind also auch nicht an der relativen Leistung festgemacht.
Die Art, wie eine Gesellschaft strukturiert ist und mit Ressourcen umgeht, beeinflusst somit die Normen des Teilens schon bei 4-Jährigen. Und diese kulturellen Unterschiede wachsen mit dem Alter. Die Frage ist dann nur, welche Kultur oder welche soziale Umwelt kann das Teilverhalten des Menschen am stärksten prägen? Wie geht es der namibischen Jäger-Sammlergesellschaft, der Hayom, die Daniel Hauen beobachtet? Zunehmend wird auch sie von der modernen Realität eingeholt.
Also ich habe in den letzten 10 Jahren, 12 Jahren, die ich da gearbeitet habe, im Grunde die Veränderung gesehen von einer Situation, in der es sehr, sehr wenig individuellen Besitz gab, hin zu einer Situation, wo die ersten Zäune um Hütten gezogen werden, um also Landrechte geltend zu machen.
Gemeineigentum wird aufgelöst. Privateigentum setzt sich durch. Was passiert dabei mit der alten, egalitären Denkkultur?
Wir sehen in den Kindern noch keine Veränderung, was das Verhalten nach den gesellschaftlichen Normen angeht. Das Ganze hat natürlich eine gewisse Trägheit. Also die tatsächlichen gesellschaftlichen Normen verändern sich natürlich im Grunde erst, nachdem sich das unmittelbare tagtägliche Verhalten schon lange verändert hat.
Die Kultur scheint sich nicht unmittelbar anzupassen, auch wenn sie offenbar insgesamt schwächer ist als die ökonomische Realität. Völlig chancenlos, so zeigt sich hier, scheinen die Normen des fairen Teilens also nicht zu sein.
Nervös die Börse zuerst, massiv runter, dann wieder ein wenig.
Wie einflussreich können kulturelle Normen aber in den kapitalistischen Gesellschaften sein, die ganz vom Leistungs- und Konkurrenzdenken, von Wachstum und Gewinnstreben durchdrungen sind. Einige Studien weisen darauf hin, dass die Logik des Marktes durchaus positive Effekte haben kann.
Zumindest auf dem Papier.
Denn ohne ein Mindestmaß an Kooperation und Fairness kann ein Markt gar nicht funktionieren. Andererseits zeigen die Spielexperimente der Ökonomen auch, dass Konkurrenz negative Folgen hervorruft. Etwa beim Ultimatumspiel, in dem ein Anbieter eine Geldsumme anbietet, der Empfänger aber ablehnen kann.
In einem bilateralen Ultimatumspiel sind die Angebote sehr viel fairer, wie wenn ich der einzige Anbieter bin und 5 Empfänger. Sobald es Konkurrenz unter den Empfängern gibt, was nehme ich an? Der Erste, der was annimmt, sozusagen, der kriegt, und alle anderen 4 gehen leer aus, werden die Angebote deutlich eigennütziger im Sinne von, dass der Vorschlagende der erste Spieler im Ultimatumspiel eben dann 80-90% für sich behält und nicht mehr 50. Das heißt aber eigentlich nichts anderes, wie dass, wenn wir Konkurrenzsituationen haben, Fairness-Überlegungen plötzlich anders ausschauen.
Ein gewagtes Verkaufsexperiment in Bonn. Eine Gruppe von Versuchspersonen bekommt 20 Euro in die Hand. Eine zweite die Verantwortung für das Leben einer Maus. Die Geldbesitzer sollen versuchen, den Mausverantwortlichen die Maus zu einem möglichst geringen Betrag abzukaufen. Lassen diese sich darauf ein, muss ihre Maus sterben. Und zwar tatsächlich.
Das Ergebnis dieser Studie war niederschmetternd. Der Fokus der Versuchspersonen verschob sich weg von der Moral und der Tierliebe und hin zum Gewinnstreben.
Plötzlich sehe ich die Wettbewerbssituation. Ich sehe nicht mehr die Maus im Hintergrund. Plötzlich sehe ich den Preis. Im Bietfieber vergesse ich dann, was ich da eigentlich gerade mache. Ja, dass ich 10 Euro nehme dafür, dass ich eine Maus gerade töten lasse. Also das würde man ja gar nicht glauben im ersten Moment. Aber genau so ist es passiert.
Wie kommt man gegen solche Tendenzen an, in einer Welt, in der das Markt- und Konkurrenzprinzip dominiert?
2 Versuchspersonen spielen ein Gewinnspiel, bei dem das eigene Verhalten Auswirkungen auf den Gewinn des anderen hat. Wenn sie kooperieren, gewinnen beide ungefähr gleich viel. Verhält sich einer der Spieler unkooperativ, übervorteilt er den anderen. Die beiden Spieler sind jedoch nicht allein. Eine dritte Person beobachtet ihr Treiben. Und die Spieler wissen, dieser Beobachter kann eingreifen und jemanden, der nicht kooperiert, bestrafen, indem er ihm Geld wegnimmt.
Matthias Sutter ließ dieses Spiel mit Beobachtern spielen. Und das Ergebnis war eindeutig.
Wenn diese dritte Person vorhanden ist und diese Möglichkeit hat, dann steigen die Kooperationsraten extrem. Mehr als verdoppelt werden die Kooperationsraten.
Die Versuchspersonen gaben an, dass sie erwarteten, wegen ihres unkooperativen Verhaltens bestraft zu werden. Und zwar viel häufiger, als es die Beobachter dann wirklich taten. Die Angst vor Strafe machte sie kooperativer. Gleichzeitig erwarteten sie natürlich auch, dass der Gegenspieler bestraft würde, wenn er nicht kooperiert.
Es ist nicht nur die Furcht, dass ich bestraft werde, wenn ich nicht kooperiere, sondern auch die Erwartung, dass sie kooperieren werden durch die dritte Partei. Und das macht mich bereiter, das auch zu tun.
Außenstehende Menschen, die in Fairness-Kategorien denken und in Prozesse zumindest eingreifen könnten, fördern also die Kooperation. Für Matthias Sutter repräsentieren die Beobachter in seiner Studie die sozialen Normen einer Gesellschaft. Und die Studienergebnisse untermauern deren Wert und Kraft.
Soziale Normen können ja auf Dauer nur dadurch überleben, dass es auch mal Leute gibt, die Kosten auf sich nehmen, um sie durchzusetzen. die müssen nicht so oft durchgesetzt werden, wie wir glauben. Aber es muss für uns klar sein, dass es da draußen jemanden gibt, der, wenn ich mich unkooperativ verhalte, irgendwann mal auf mich zeigen wird und sagen wird, das ist aber nicht nett, was du da gerade machst.
Solche Menschen, die sich für soziale Normen und faires Teilen einsetzen, besitzen häufig ein starkes Wertebewusstsein, das sich auch von der harten Realität nicht entmutigen lässt. Das bekräftigt unter anderem eine Studie spanischer Forscher, die Menschen bei einem Verteilungsspiel fragten: Was glauben Sie, wie viele Menschen werden in diesem Spiel großzügig und wie viele egoistisch sein?
Also jene Leute, die altruistisch relativ viel geben, sind in ihrer Einschätzung über die Verteilung, was für Typen es so im Aggregat gibt, relativ präzise. Die erwarten nicht, dass alle anderen auch so großzügig sind und genau ihre sozialen Normen befolgen, sondern die wissen, es gibt die Leute, die behalten das Geld für sich, es gibt aber auch die Großzügigen wie mich und irgendwie so eine bunte Mischung. Total unterschiedlich davon sind die Leute, die selber eigennützig sind. Wenn man die fragt, was sie glauben, wie die Verteilung in der Bevölkerung aussieht, dann sind die systematisch daneben. Und zwar genau in ihrem Sinne, dass sie sagen, naja, die anderen sind auch so wie ich, ja, also die behalten natürlich auch den größten Teil für mich selber.
Allerdings wirken die altruistischen Personen umso stärker, je näher sie der Gruppe sind, die sie beeinflussen. Das weist wieder auf das alte Problem hin, dass die Kooperationsbereitschaft gegenüber Fremden geringer ausgeprägt ist. Man sollte also nicht der Illusion erliegen, dass der Mensch von Natur aus grundsätzlich teilungsbereit ist. Andererseits, Menschen verhalten sich dann tendenziell fair, wenn die Gesellschaft klare soziale Normen vorlebt, Fehlverhalten reguliert und wenn es Menschen gibt, die sich für die Einhaltung der Normen engagieren.